Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Das Thema heute klingt beim ersten Hören überhaupt nicht aktuell. Wilhelm von Humboldt, sein Ideal von Bildung und Selbstbildung. Doch der Gast wird uns, da bin ich ganz sicher, sehr schnell vom genauen Gegenteil überzeugen. Dass wir gerade heute genau zuhören sollten, was uns Humboldt zu sagen hat. Genau wie die anderen Klassiker der Bildungsgeschichte, angefangen mit John Locke und Johann Comenius. Über die gibt er nämlich gerade eine neue Buchreihe heraus. Jürgen Overhoff, Professor für historische Bildungsforschung an der Universität Münster und bis vor kurzem Präsident der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Ja, ich freue mich, dass ich hier mit dir dieses Gespräch führen darf, Jan-Martin, und bin gespannt, welche Fragen du mir hier stellst, außer den schon anmoderierten.
Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, Jürgen. Darum mache ich es dir aber nicht leichter mit meiner ersten Frage. Glaubst du wirklich, Jürgen, dass es heute noch viele Leute gibt, junge Leute, die freiwillig, also ohne dass es wie bei dir ihr Beruf ist, hunderte Seiten lesen, auf denen privilegierte Männer ihre Vorstellungen und Gedankenwelten ausgebreitet haben? Privilegierte Männer, die teilweise seit 200 Jahren oder noch deutlich länger tot sind, Jürgen.
Ja, ich glaube das, weil ich es weiß, weil ich es erfahren habe in den Seminaren, die ich an der Universität Münster erteilt habe in den letzten Semestern oder auch Jahren. Und zwar so, dass es mich manchmal selbst erstaunt, wie die Studierenden, die da in meine Seminare kommen, anbeißen gewissermaßen. Beispielsweise bei Comenius war ich mir da ganz unsicher. Und ich dachte mir, das ist jemand, über den sollten wir alle etwas wissen. Er gilt als der Begründer der modernen Didaktik. Und dann habe ich gemerkt, beim zweiten und dritten Mal, als wir uns trafen, die gehen ja richtig mit, sind neugierig. Und dann habe ich sie bei der vierten Sitzung gefragt, meinen Sie das jetzt wirklich oder wollen Sie mir einen Gefallen tun oder wollen Sie gut aussehen? Und sie haben sich interessiert gezeigt, sie sind interessiert geblieben. Und ich habe auch als Dozent unglaublich viel von den Gesprächen mit diesen jungen Männern und Frauen gehabt, die wir geführt haben, über diese, wie du gerade gesagt hast, toten, alten, weißen Männer.
Alten, privilegierten Männer auch noch. Ich habe schon erwähnt, diese neue Reihe raus. Erschienen sind schon Lockes Gedanken über Erziehung und die große Didaktik von Comenius. Jetzt Wilhelm von Humboldt. Es folgen Kant, Dürer und Koselleck. Was fasziniert dich an deren Gedankenwelt an der Gedankenwelt dieser Männer?
Ja, zunächst mal, ich will an dieser Stelle einfach mal vorausschicken, ich hätte auch sehr viel übrig gehabt und ich habe sehr viel übrig für Mary Wollstonecraft. Erzfeministin, auch eine Aufklärerin im 18. Jahrhundert, in dem Jahrhundert, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Ich habe begonnen mit John Locke, weil auch Mary Wollstonecraft in ihren Erziehungshinweisen für junge Mädchen, die sie fördern möchte, sich auf John Locke bezieht und sagt, mit diesem ging alles los, was Aufklärungspädagogik auszeichnet. Was er geschrieben hat, ist genauso gut anwendbar für junge Mädchen oder junge Frauen. Und so, also wenn eine Erzfeministin wie Mary Wollstonecraft so etwas schreibt und beglaubigt, dann ist das doch gut. Und es ist ja so, dass John Locke, der für mich den Auftakt dieser Reihe bildet, am Anfang einer Welt steht, ja, der wir heute auch noch verpflichtet sind oder der wir entstammen, nämlich dem Zeitalter der Aufklärung, dem Beginn des Parlamentarismus, der freiheitlichen Verfassung, die von England, Großbritannien ausgehend Europa dann prägt und später natürlich auch von den britischen Kolonien Nordamerikas aus durch die entstehenden USA den Rest der Welt. Also John Locke ist jemand, eine Schlüsselfigur am Anfang unserer modernen Welt und er hat sie mit begründet und geprägt durch politisch-philosophische Schriften, aber eben auch durch Erziehungsschriften, weil er sagte, Erziehung ist etwas, was wir nicht außer Acht lassen können, wenn wir gemeinsam eine freiheitliche Gesellschaft schaffen wollen.
Es ist dann so, dass wir hauptsächlich bei der Lektüre dieser Männer lernen, wie wir geworden sind, was wir sind, oder können wir auch noch was für unsere Zukunft von ihnen lernen, Jürgen?
Ja, ich glaube, sicherlich können wir etwas erstmal für unsere Gegenwart aus der Geschichte mitnehmen und für die Zukunft lernen, weil dieses Projekt, wie ich das gerne mal nennen möchte, der Moderne, an der Schwelle zum 18. Jahrhundert entstanden, ist etwas, was ja auf Zukunft hin entwickelt wurde und was auch noch nicht abgeschlossen ist, wenn ich da mal Kant bemühen darf. Also der sagte, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung, nicht in einem bereits aufgeklärten Zeitalter. Und das ist es eben, was diese ganzen Menschen, Männer und auch Frauen auszeichnet, die sich der Aufklärung verpflichtet haben, dass wir unsere Gesellschaft in die Zukunft hin entwickeln. Und dieses Bestreben, dass wir uns gegenseitig aufklären oder über Dinge in Kenntnis setzen, die für uns alle wichtig sind, das hört nicht so bald auf. Und Wilhelm von Humboldt zum Beispiel hat, was die Universitäten und ihre Aufgabe angeht, gesagt, das Terrain der Forschung ist im Grunde niemals abgeschlossen. Wir entdecken täglich so viel Neues, dass wir uns im Gespräch darüber immer weiter in die Zukunft entwickeln. Und diese Dynamik, glaube ich, die beginnt sehr deutlich am Anfang des 18. Jahrhunderts und in der befinden wir uns noch.
Du forschst ansonsten, du hast ansonsten viel auch zur deutsch-amerikanischen Bildungsgeschichte geforscht. Einer der Namen von einem Gelehrten, der in deiner Arbeit immer wieder aufgetaucht ist, ist Benjamin Franklin. Aber der passte nicht so in die Reihe rein.
Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, vielleicht kommt er noch rein, aber ich wollte gerne in Abstimmung auch mit dem Lektor, der für dieses Projekt zuständig ist und auch der Verlagsleitung, eine Reihenfolge aus dem 18. oder späten 17. Jahrhundert bis ins frühe 21. Jahrhundert finden. Und da gibt es Überlegungen. Koselleck hast du schon genannt, ist uns, glaube ich, sehr wichtig. Robert Spemann, ein Philosoph zu Fragen der Ethik, der auch einen sehr schönen Text geschrieben hat über die Frage, wer ist eigentlich gebildet? Das ist nur eine vierseitige Rede, die er mal gehalten hat, aber die hat es in sich. Also wir wollen diese Traditionslinie in das frühe 21. Jahrhundert ziehen. Für manche haben wir uns schon entschieden. Es sind auch Frauen dabei, da will ich aber jetzt nicht so viel verraten. Es soll auch ein bisschen Überraschung gewahrt bleiben. Sind nicht nur Männer, keine Sorge. Und genau, aber der Schlüssel ist das 18. Jahrhundert und da haben wir uns jetzt schon entschieden für John Locke, Wilhelm von Humboldt, auch Immanuel Kant wird kommen und dann wäre Benjamin Franklin, so sehr ich ihn schätze, vielleicht des Guten zu viel.
Dann kommen wir doch vielleicht mal zu Wilhelm von Humboldt. Der gilt ja gemeinhin als der eher langweilige Beamtigere der beiden Brüder. Wäre Alexander nicht der viel spannendere Typ gewesen, um ein Buch mit seinen Beiträgen herauszugeben?
Ja, es ist so, dass natürlich Klischees sich auch immer weiter fortsetzen, wenn sie einmal in der Welt Gefallen gefunden haben bei den Menschen. Also dieses Brüderpaar, wie ist der eine, wie ist der andere, in Abgrenzung zueinander. Es ist ja ganz klar, ohne Frage, Alexander von Humboldt ist spannend, aber Wilhelm ist nicht weniger interessant. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Alexander von Humboldt ist jetzt wirklich also ein gehypter Star geworden durch Bücher, auch die über ihn erschienen sind. Und da ergötzt man sich daran, dass er friedlich noch einmal Amerika im Grunde erobert hat, in dem Sinne, dass er die Pflanzenwelt, die Botanik, auch die Kulturen, die er vorgefunden hat, mit sehr viel Sympathie auf Augenhöhe versucht hat, in ihrer Eigenart vorzustellen und ja, die Schönheit des Ganzen aufzuzeigen. Man vergisst übrigens darüber, dass Alexander von Humboldt auch in Russland unterwegs war. Eine ganz andere Geschichte. Also es ist dieser Südamerika-Reisende, der auf den Chimborazo steigt und die Welt so, erwandert sich und erschließt. Und dann das Gegenbild ist dann Wilhelm von Humboldt, der in der Stube am Schreibtisch sitzt, ja auch im preußischen Staatsdienst. Deswegen also dein Hinweis auf das Beamtige. Und das wirkt dann langweilig. Aber man könnte eine ganz andere Geschichte auch erzählen, die es gibt, die der Wahrheit entspricht, nämlich der Reisende Wilhelm von Humboldt. Ich habe mir das jetzt auch noch mal ganz genau angeschaut, um ein Beispiel auch zu bringen. Er war ja als Diplomat in Paris, in Berlin, in Wien, in London und auch in Madrid. Und als er nach Madrid geht und wechselt, fährt er nicht auf dem schnellstmöglichen Weg, vielleicht übers Meer, sondern er reitet auf einem Pferd mit seiner Frau durch die Pyrenäen. Und das sind 3.500 Meter hohe Berge, schneebedeckt. Es gibt einen sehr langen Brief, den er 1799 an Goethe schreibt über diese Reise. Einfach dieser Brief ist schon ein Genuss, als Reisejournal fast schon entworfen. Und das ist ziemlich abenteuerlich, was Wilhelm von Humboldt da als Reisender erlebt. Und er will so reisen und er macht auch solche Beobachtungen. Die Frage ist dann eben, warum ist dieses Bild des Wilhelm von Humboldt nicht eines, was wir auch genauso selbstverständlich mit uns tragen wie das des reisenden Bruders Alexander? Also es gibt viel zu tun, zu entdecken, zu beschreiben, Seiten von Wilhelm von Humboldt zu sehen, neu sehen zu lernen. Und das ist eben auch mein Bestreben dabei, auf ihn neu aufmerksam zu machen.
Wilhelm wird ja, könnte man sagen, in Bildungsbürgerkreisen teilweise richtig vergöttert. Haben die ihn überhaupt richtig verstanden dann?
Ich glaube, die wenigsten von uns haben Wilhelm von Humboldt wirklich gut verstanden. Ich beziehe mich da auch gerne mit ein. Ich habe bis vor vielleicht 10 Jahren auch mich nicht besonders für Wilhelm von Humboldt erwärmt. Und das ist ähnlich gewesen bei mir wie im Falle von Comenius, was ich eben erwähnt habe, dass ich gesagt habe, den muss ich auch mal behandeln, da muss ich auch mal mich darum kümmern und vielleicht mal ein Seminar anbieten. Und ich habe in den letzten 10 Jahren so viel Wilhelm von Humboldt-Seminare erteilt an der Universität und auch in Vorlesungen ihn einfließen lassen, weil mich er zusehends und immer mehr fasziniert und beeindruckt hat und ich dann irgendwann verstanden habe, dass das jemand ist, genau, den wir gar nicht so gut kennen, der in Feiertagsreden immer wieder eine Rolle spielt. Also die älteste Berliner Universität ist nach ihm benannt. Das wieder aufgebaute Berliner Stadtschloss heißt jetzt Humboldt-Forum und so weiter. Humboldt, überall wird er im Munde geführt, aber ob wir wirklich wissen, was er geschrieben hat, wie er gelebt hat, ich glaube, das sind nicht sehr viele, die sich ein gründliches Bild davon gemacht haben. Und das ist schade, weil er ist eine so bedeutsame Figur, eine Gestalt, eine historische Gestalt, der so viel Wichtiges gedacht und geschrieben hat, dass wir mal einen frischen Start wagen sollten, uns mit ihm zu beschäftigen, auf ihn einzulassen.
Dann machen wir mal so einen frischen Start. Abseits aller Klischees, was bedeutet denn nun dieses sagenhafte Humboldtsche Bildungsideal, Jürgen, was ja immer wieder von allen im Mund geführt wird?
Ja, also ich würde sagen, das erste wichtige Wesentliche ist, dass er gesetzt hat auf allgemeine Menschenbildung als Ziel und als etwas, das nicht unmittelbar dem Nutzen verpflichtet ist, sondern Bildung besteht darin, dass wir uns als Menschen zu dem entwickeln, was in Anlagen, an Anlagen und Potenzial in uns schlummert. Und dass wir ausprobieren, was es heißen könnte, Mensch zu sein. Und dass das gar nicht hochtrabend ist, sieht man daran, dass ich glaube, dass die Grundschule in Deutschland der Ort ist, wo vielleicht damit am ehesten ernst gemacht wird, weil wir haben diese Grundschule erst seit 1920 in dieser Selbstverständlichkeit, dass alle Kinder, und Humboldt wollte allen Kindern, auch den Ärmsten, hat er gesagt, die allgemeine Menschenbildung zukommen lassen. Jedenfalls eine Zeit lang im Leben sich auszuprobieren in dieser Weise. Also die Grundschule macht damit ernst, indem sehr viele Fächer angeboten werden, nicht etwa nur Lesen, Rechnen, sondern auch Kunst und Musik ist darin enthalten, Sport und so vieles mehr. Also eine umfassende Bildung, um zu sehen, in welche Richtung können wir uns als Kinder entwickeln? Und also insofern, ja, und nicht unmittelbar. Wer weiß denn schon, was aus einem 7-jährigen Mädchen oder aus einem 8-jährigen Jungen mal wird im Beruf? Das ist dann noch ganz uninteressant. Natürlich durch das Lesen und Schreiben lernen, also, was wir heute Kernkompetenzen nennen, bereiten wir die Kinder auf das Leben vor. Dann Digitalisierung ist jetzt auch ein Thema, aber da ist noch nicht so unmittelbar der Nutzen des späteren Berufslebens wirklich vor Augen. Und also insofern allgemeine Menschenbildung und nicht der unmittelbare Nutzen, sondern der Bildungsprozess als solcher zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, das hat Humboldt so schön beschrieben und so für alle Menschen, wirklich für Jungen und Mädchen und für die Ärmsten ja nicht die das Privileg schon haben, vielleicht zu lernen von zu Hause aus, für alle, die ist das gedacht und beschrieben.
Wir sollten gleich noch mal über die Rolle Wilhelms für das Werden der modernen Schule sprechen. Du hast es schon angedeutet, aber lass uns mal vielleicht noch ganz kurz beim Studieren bleiben, weil allgemein wird das Humboldtsche Bildungsideal immer in Zusammenhang gebracht mit der Universität, mit dem Studierenden, zumindest in den Debatten, die wir heute so führen. Und dann kommen dann so Begriffe wie in Einsamkeit und Freiheit lehren oder forschen vielmehr. Was heißt denn Einsamkeit und Freiheit?
Ja, Einsamkeit haben Studierende in den Online-Semestern, die ihnen aufgenötigt wurden in der Corona-Zeit, am eigenen Leibe bitter erfahren müssen, weil es nicht sehr schön war, zu Hause zu sein und nicht mehr
Aber Humboldt findet das gut, ne? Einsamkeit findet er ja gut.
Also er findet Einsamkeit, aber du hast ja auch Freiheit genannt. So, und diese Einsamkeit war aufgenötigt. Also die war nicht gewollt und die hat einfach viel zu lange gedauert. Einsamkeit in Freiheit heißt, dass jeder Lernende immer wieder auch aus den Gruppen, aus den Seminaren, auch von mir aus der Feierlaune, mit Gleichaltrigen und Freunden eine Zeit lang sich zurückziehen muss an den Schreibtisch meinethalben, aber vielleicht auch auf eine einsame Wanderung mal für ein paar Tage sich begeben soll, um das Aufgenommene in Gesprächen andiskutierte für sich selbst zu verarbeiten, ganz ehrlich mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich zu fragen, habe ich das verstanden, vielleicht auch Notizen zu machen. Also Humboldt will darauf hinaus, dass wir uns da nicht rausstehlen dürfen aus dieser Pflicht, für uns ganz alleine Dinge zu durchdenken, klar zu rücken, in Ordnung zu bringen, um die Welt zu verstehen. Und danach müssen wir aber wiederum das, was wir vorübergehend für uns dann herausgefunden haben, in der Gruppe zur Sprache bringen, uns daraufhin befragen lassen. Und dann geht es eben auch überhaupt nicht ohne die Gemeinschaft. Und entsprechende Sätze finden sich auch bei Humboldt natürlich, wo er sagt, dass wir in absichtsloses Zusammenwirken an der Universität als Studierende auch miteinander erleben sollen. Ein sich selbst immer wieder belebendes, aber ungezwungenes und absichtsloses Zusammenwirken. Ohne die Gemeinschaft geht es bei Humboldt überhaupt gar nicht. Aber es ist eben dieses interessante Wechselspiel in der Gemeinschaft, sehr ausgelassen auch und sinnenfroh, mit intellektuell inspirierenden Menschen zusammen zu sein, aber dann wieder zurück der Gang in die Einsamkeit. Er nennt es Einsamsein. Und das ist ja ein Rhythmus wie das Ein- und Ausatmen eigentlich, ein natürlicher Fluss im Grunde. Und wenn wir ehrlich sind, ja, glaube ich, ist da schon ganz schön viel dran an dem, was er da sagt.
Ist das in der modernen Universität heute noch darstellbar? Oder mal ganz persönlich gefragt, hast du den Eindruck, dass du universitäre Lehre anbietest, die Wilhelm gefallen hätte?
Ich hoffe, dass es ihm gefallen hätte. Da fällt mir jetzt, oder gefallen würde, ich hätte ihn natürlich gerne mal bei mir im Seminar, da will ich was erzählen, was ich auch jetzt erst vor kurzer Zeit mir klar gemacht habe. Wilhelm von Humboldt war, als er nach Ostpreußen berufen wurde, aus Rom, er war ja Diplomat in Rom und musste dann, weil er als Bildungsreformer gefragt war, 1808, 9, 10, nach Ostpreußen. Und da ist er, weil ihn das interessierte, in die Schulstuben gegangen und sagt, das hat vor mir noch kein Minister gemacht. Und setzt sich in den Unterricht und hat seine Freude daran, wenn ein guter Lehrer mit diesen Knaben, das sind dann Knaben in den Schulen, die er besucht, guten Griechischunterricht zum Beispiel macht. Und wenn er dann als Minister ein paar andere Übersetzungsvorschläge macht und die Kinder darauf eingehen, er hat seine helle Freude daran. Und das heißt also, die Vorstellung, dass Humboldt mal bei mir vorbeikommt und auch mitdiskutiert im Seminar, die ist schön und die würde auch zu ihm übrigens passen. Was ich da erlebe, ist, dass die Studierenden auch tatsächlich Humboldt gerne lesen und mit großem Interesse und Verwunderung eigentlich darüber, dass da so viel drinsteckt, was sie vorher nicht erwartet hätten. Ich habe jetzt ja diese Ausgabe, die jetzt kommt, gerade erscheint, mit Briefen, auch sehr vielen Briefen bestückt, wo man sehen kann, dass Humboldt, bevor er eine Abhandlung schreibt oder auch eine Eingabe an den König verfasst, Gedanken in Briefen an Freunde, an seine Frau auch vor allen Dingen, die ihm sehr wichtig war, gegenüber ausprobiert, ausformuliert. Und viele klassische Wendungen finden wir fast schon so in den Briefen. Und auch diese Briefe sind natürlich hochspannende Lektüre.
Oft ist es so, dass wir, wenn wir an das Studium im Sinne des Humboldtschen Bildungsideals denken, dass wir vielleicht an kleine Gruppen denken, an elitäre Gruppen. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja genau das Gegenteil, dass Humboldt eigentlich Bildung als was sehr Basales, Fundamentales gedacht hat, was allen zugutekommen soll, weswegen die Schule eine große Rolle für ihn gespielt hat. Er war ja preußischer, könnte man sagen, Kultusminister, wenn auch nicht besonders lang. Die Grundschule hast du vorhin erwähnt, 1920 eingeführt, die kann man jetzt ihm nicht mehr zuschreiben, dass er sie gegründet hätte. Dafür war er dann doch etwas zu früh dran. Aber welchen Einfluss hat denn seine Schulpolitik, um es so zu formulieren, auf die Entwicklung der Grundschule gab? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
Ja, vielleicht hat er doch einen größeren Einfluss, als man auch zunächst denken mag, weil seine Schriften, viele seiner Schriften, auch seine interessantesten Schriften, ob es Tagebucheinträge sind oder auch komplett seine Schriftideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, sind erst Anfang des 20. Jahrhunderts gedruckt worden. Also die Rezeption des Wilhelm von Humboldt ist auch etwas, was im 20. Jahrhundert in ganz neuer Form einsetzt und Menschen, die bei der Reichsschulkonferenz sich für die Grundschule stark machten, wussten schon auch dann, was Humboldt geschrieben hat. Und das ist da für die sehr frisch gewesen. Also so ohne weiteres würde ich nicht sagen, dass Humboldt mit der Grundschule gar nichts zu tun hat. Vielleicht sogar mehr, als wir, wie gesagt, zunächst mal denken mögen. Aber insgesamt ist das Faszinierende bei Humboldt, dass die Rezeption eine eigene Geschichte ist und die jetzt ja auch fortgesetzt wird im 21. Jahrhundert, wo wir hoffentlich mit dieser Ausgabe, die ich da vorbereitet habe, die auch bewusst vom Verlag als Paperback-Ausgabe gestaltet wurde, mit einem optisch, hoffe ich jedenfalls, sehr interessanten Aufmacher, dass wir da Zugänglichkeit signalisieren, dass wir sagen, das ist für unsere Zeit, um wieder auf Entdeckungsreise zu gehen, was er da schreibt und uns anzubieten hat. Und ich muss gestehen, dass ich immer wieder neue Dinge entdecke. Darum, ich sagte es ja schon, ich bin bei dem Mann hängen geblieben. Ich war nicht von Anfang an ein großer Fan. Das hat sich so ergeben, aber jetzt bin ich es umso mehr.
Vielleicht auch, weil Wilhelm gar nicht so sehr ein Held des Bildungsbürgertums ist, wie man gemeinhin denkt. Vielleicht ist er eher ein Held der Bildungsemanzipation.
Ja, auf alle Fälle. Der Untertitel unseres Bandes ist deswegen auch über die Erziehung zur Mündigkeit. Ja, und darum geht es schon, ganz sicherlich. Ich meine, er kommt von Kant her, er hat Plato gelesen und dann Kant. Das sind seine frühesten Prägungen philosophischer Natur. Und bei Kant als junger Mann, dieser Aufsatz, der in der Berlinischen Monatsschrift erscheint, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, da steht natürlich auch sehr viel von dem Gebrauch des eigenen Verstandes drin. Und das ist für Wilhelm von Humboldt fundamental bedeutsam geworden. Ja, also Emanzipation ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort bei Humboldt.
Wie revolutionär war denn die Schule Anfang des 19. Jahrhunderts, die Humboldt in Preußen etabliert hat? Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie man sich die Schule da vorstellen musste und was neu war daran im Verhältnis zu der Zeit vorher.
Ja, also wie viel jetzt so schnell, als er diesen Schule jetzt angeht, zum Beispiel haben wir den litauischen Schulplan, den Königsberger Schulplan, da hat er Entwürfe gemacht, die sind aber vielleicht nicht eins zu eins sofort umgesetzt worden. Also konkreten Einfluss hat er gehabt auf die Gründung der Berliner Universität. Das ist ganz klar, da kann man sagen, das hat er geschafft in der Kürze der Zeit. Aber die Pläne immerhin, wo man auch sagt, das ist dann Stück für Stück in der Rezeption erschlossen worden, da geht es darum, dass er sagt, dass Schule ein Ort sein soll, wo Kinder lernen, auf den Lehrer zu verzichten. Das ist doch toll.
Sehr modern, modern.
Ja, ein Lehrer, der den Kindern sagt, Freunde, wenn wir es gut machen, dann habt ihr mich ganz bald nicht mehr nötig. Und dahin will ich euch bringen. Also das heißt, das Lernen ist ja ein Stichwort, das kommt ursprünglich von Friedrich Schleiermacher, ein Zeitgenosse, der auch an der Gründung der Berliner Universität mitgewirkt hat, aber Humboldt hat das sehr schnell auch aufgegriffen, das Lernen.
Also Frontalunterricht war nicht so seins.
Frontalunterricht, also wenn man in einem Klassenraum zusammensitzt und miteinander ins Gespräch kommt, und das ist ja die Situation, die er auch beschreibt, klingt nicht sehr nach Frontalunterricht. Mhm. Mhm.
Klingt mehr nach so modernen Begriffen wie, dass Lehrer zu Lernbegleitern werden. Begriffe, die natürlich auch in der Auseinandersetzung um Pädagogik immer wieder eine Rolle spielen. Ja, dass es da sehr unterschiedliche Lager gibt. Aber dann würde man ja Wilhelm an der Stelle eher dem Reformerlager zuordnen. Selbst wenn wir in die heutige Diskussion gucken, um die Rolle von Frontalunterricht und anderen Formen des Unterrichts.
Ja, das würde ich in jedem Fall tun. Also ich würde übrigens auch sagen, also er ist als Neuhumanist gelabelt worden. Ich würde immer daran festhalten, dass er in erster Linie Aufklärer war. Mhm. Und bloß weil er sich für die griechische Sprache mehr als alle anderen begeistert hat, heißt das noch lange nicht, dass er nur so zu verstehen ist. Er hat auch das Baskische zum Beispiel ganz toll gefunden und hat Kinder und Jugendliche dazu animieren wollen, möglichst viele, möglichst unterschiedliche Sprachen zu lernen. Aber ja, er war sicherlich ein Reformer, denke ich. Und dazu gehört, dass das sich befragen lassen durch die Schüler ihm auch ganz wichtig war. Also wie gesagt, diese Beschreibung, als er in die Schule geht, das ist mit das Köstlichste, was ich gelesen habe. Ich wusste es schlicht auch nicht, dass dieser Minister in die Schule geht und mal guckt, wie auf Zack und interessiert die Kinder sind. Und er schmunzelt, wenn die Kinder zum Beispiel einen Lehrer durch Nachfrage vielleicht gar korrigieren oder auf neue Gedanken bringen. Und der gute Lehrer ist nach Humboldt der, der das auch zulässt und auch seine Freude daran hat. Und das ist ja fast schon etwas, was er hinterher für die Universität als Ideal beschreibt, dass Professoren und Studenten, wie er sagt, voneinander, miteinander lernen als gleichzeitig Forschende. Und im Ansatz finde ich das sogar schon in diesen Beschreibungen der entlegenen Schulen in Ostpreußen, die er da aufsucht.
Du hast es erwähnt, die Gründung der Berliner Universität, die kann er sich sozusagen direkt zuschreiben bei der Entwicklung des Schulwesens in Preußen und in Deutschland eher indirekt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er sehr schnell sein Amt abgegeben hat. Also wir sehen immer so Wilhelm von Humboldt als den staatlichen Bildungspolitiker, Bildungsadministrator. Gleichwohl könnte man auch sagen, hat er relativ schnell hingeschmissen, oder? Also wie lange war der dann in Verantwortung? Nicht mal 2 Jahre, oder?
Ja, knapp 2 Jahre, genau. Je nachdem,
Heute würde
wie.
man sagen, der hat die Brocken hingeschmissen.
Ja, das haben auch einer meiner Studenten hat das gesagt. Das ging aber ein bisschen schnell, das hat aber ein bisschen sehr, sehr empfindlich hingeworfen alles. Da ging es um die Ehre und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Ehre ist ja schon mal nicht so, etwas nicht so ganz zu Verachtendes. Wir sind im Ehrenamt tätig zum Beispiel und das wird gepriesen. Und man muss sich mal überlegen, wo das Wort Ehre eine sehr positive Rolle spielt, in welchen Wendungen. Also ja, die Ehre war deswegen bei ihm. Wie soll ich sagen? Also befleckt, weil ihm ein Stimmrecht, was er haben wollte in der Konferenz der Minister, nicht gewährt wurde in der Form, wie ihm das versprochen worden war. Und dann hat er gesagt, ohne Stimmrecht kann nicht einfach immer nur beratend herumlaufen. Es muss auch eine politische Wirkung haben. Und dann hat er gesagt, wenn ich das nicht bekomme, dann ja, bin ich hier am falschen Ort. Jetzt kann man natürlich sagen, er kam nochmal aus Rom nach Ostpreußen. Er fand, Rom war der glücklichste Ort. Und er wollte eigentlich auch wieder zurück in diese Gefilde. Das ist ihm übrigens nicht gelungen. Aber vielleicht spielt so etwas auch eine Rolle. Aber ich nehme das schon ernst, dass er gesagt hat, wenn ich gestalten möchte, dann muss ich in einer ganz bestimmten Weise politisch gestalten können. Und wenn man mir das nicht zubilligt, dann geht es eben nicht. Und das finde ich sehr ehrenhaft tatsächlich, dass er das gemacht hat.
So hat er dann vor allem durch seine Ideen gewirkt, so wirkt er bis heute durch seine Ideen, auch zum Beispiel jetzt durch die Schriften, die du rausgibst. Unser Bildungssystem heute, unsere Schulen heute sind immer noch sehr ungerecht, Jürgen. Also wir sind noch immer weit von der Bildungsemanzipation vielleicht entfernt, wie Wilhelm von Humboldt sich das vorgestellt hat. Also die Frage ist vielleicht auch, was können wir denn direkt noch mitnehmen, wenn wir ein gerechteres Bildungssystem heute gestalten wollen von dem, was Wilhelm gesagt und gedacht hat.
Ja, also als historischer Bildungsforscher möchte ich doch nochmal sagen, das hört ja nie auf. Also wir kämpfen ja auch in den nächsten Jahrhunderten um die gerechte Schule. Also die werden wir auch nicht, vielleicht niemals wirklich erreichen. Aber natürlich geht es darum, möglichst einem Ideal nahe zu kommen, nicht locker zu lassen, beharrlich immer das einzufordern, was eigentlich doch Realität sein sollte. Und da finde ich, ja, die Ansprache, dass alle Kinder das Recht haben, es allen Kindern die Möglichkeit geboten werden soll, das, was er allgemeine Menschenbildung genannt hat, das auszuprobieren oder zu erleben zu dürfen, um zu sehen, was in ihnen steckt und was aus ihnen werden könnte bei entsprechender Förderung. Und das ist großartig. Er hat in seiner Zeit dem König und dem Minister, dem Vorgänger Zedlitz, Karl Abraham von Zedlitz, der auch Kultusminister vor ihm in Preußen war, gesagt, die meinten, Kinder, die später nur Kartoffeln vom Acker auflesen, was sollen die mit allgemeiner Menschenbildung denn anfangen? Also, sie müssen ganz wenige Dinge ganz gut können. Und er hat sich empört darüber. Wilhelm von Humboldt fand es empörend, Menschen abzusprechen von Anfang an das Recht auf allgemeine Menschenbildung. Und so etwas, diese Empörung zum Beispiel mitzunehmen und immer wieder zu sagen, alle Kinder, inklusiv auch vielleicht jetzt mal gedacht, haben das Recht auf so etwas. Und von der Grundschule an, das ist sehr bedeutsam.
Also im Sinne von Wilhelm, seid durchaus auch mal empört. In Kürze erscheinte der dritte Band in der von dir herausgegebenen Didaktikreihe zum 125-jährigen Jubiläum der Klett-Gruppe, Titel Wilhelm von Humboldt, Bildungstrieb und Freiheitsdrang über die Erziehung zur Mündigkeit. Ganz herzlichen Dank, Jürgen Overhoff. Und noch eine Frage, die ich am Ende immer allen meinen Gästen stelle. Wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, dann wäre das, Jürgen, welchen Wunsch hättest du dann?
Ja, nehmt Wilhelm von Humboldt endlich ernst. Redet nur, nicht nur in Feiertagsreden über ihn, sondern nehmt ihn ernst in dem Sinne, dass, wie gesagt, diese allgemeine Menschenbildung, die nicht so schnell auf den Nutzen und Zweck aus ist, die Zeit gibt, Kindern, Jugendlichen, auch Studenten sich entwickeln zu lassen, Potenziale überhaupt als solche zu entdecken. Das finde ich, diese Ruhe vielleicht auch, die Zeit sich zu gönnen im Entwicklungsprozess, das finde ich, sagt Humboldt, sollten wir tun. Und Bildungspolitiker dürfen gerne auf Humboldt hören an der Stelle.
Jürgen Overhoff, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.